Das habe ich mir angeschaut und da kam dann so 5.000, bis man es einigermaßen drauf hat und 10.000, bis man es wirklich verkaufen kann. Und ich habe es dann auch probiert und das sah okay aus, aber okay ist halt noch sehr, sehr weit weg von, ich würde es irgendjemandem präsentieren und verkaufen wollen.
Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer der beste Fotograf aller Zeiten, David Haas.
Hallo.
Ich freue mich mega, dass heute wieder Podcast-Time ist. Wir haben jetzt 2 Wochen nichts aufgenommen. David, wie ging es dir mit Waschaufentzug, oder?
Ja, total. Für dich als auch für mich ist das auch immer wieder ein bisschen Urlaub, wenn wir zwei hier uns unterhalten können. Nee, ist immer cool. Also es versüßt mir jedes Mal meinen Tag, wenn ich weiß, dass wir heute noch Podcast aufnehmen. Von dem her perfekt. Also
Donnerstag ist einfach Podcast-Tag. Es kommt sowohl die Folge raus, als auch, dass wir die neue Folge aufnehmen. Und doch, ich freue mich heute auch schon den ganzen Tag drauf und ich muss noch was erzählen. Ich habe gerade was total Witziges gesehen, als ich beim David hier in die Agentur kam, weil er macht gerade seine eigene GIFs. Und das hat mich gerade wieder so geflasht, weil er hat einfach immer wieder geile Ideen. Und ich auch schon so lange meine eigene GIFs gern hätte. Jetzt muss ich noch ein bisschen bearbeiten, wie mir da vielleicht auch ein paar ganz günstige GIFs. genau, das hätte ich echt Bock drauf. Genau, heute, lieber David, soll es ja um das Thema Brötchen gehen.
Genau.
Haben wir beschlossen und wolle euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein bisschen was erzählen über Brötchen. Ja, vielleicht starten wir mal so, oder was wolltest du sagen?
Ich wollte nur kurz sagen, dass wir uns ja generell, wir machen das jetzt seit 9 Wochen jetzt und wir haben uns ja generell mal ein bisschen unterhalten, dass wir das ein bisschen aufgliedern jetzt, dass wir sagen, wir machen immer unsere Interviewfolge alle 4 Wochen, dann machen wir immer eine Produktfolge, dann so eine allgemeine, was den Bäckerberuf Folge macht und dann halt so wie letzte Woche so eine technische Folge, so einfach, dass wir auch dem Anspruch, den wir haben, ein bisschen auch Backwissen weiterzugeben. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir das jetzt so ein bisschen aufgliedern und so haben wir uns dazu entschieden und ich denke, das ist ganz gut, das mal zu sagen, dass wir in Zukunft da immer so ein bisschen so Themenschwerpunkte haben. So.
Genau, ja.
Genau, und heute halt, haben wir halt eine Produktfolge
ja.
Und haben da gesagt, da gehen wir mal einfach in das klassische Produkt, das wirklich jeder kennt, auf das Brötchen ein.
Ja.
Was gibt es so Besonderes an einem Brötchen zu erzählen? Was kann man denn da überhaupt?
Ja, so ging es mir ja tatsächlich auch, als der David das Thema vorgeschlagen hat. Komm, wir machen eine Folge über Brötchen. Dann habe ich erstmal so gedacht, okay, also Brezel ist ja noch, da gibt es viel zu erzählen, Brötchen. Aber ich habe festgestellt, es ist doch ein großes Thema.
Natürlich ist es ein großes Thema.
Sorry, das muss einfach in jeder Folge kommen. Ist ein Riesenthema.
Ist ein Riesenthema.
Nee, Brötchen ist tatsächlich, also vielleicht klären wir erstmal, über was sprechen wir eigentlich. Ich habe jetzt mal tatsächlich mir die Mühe gemacht und habe in Wikipedia das Brötchen gesucht und habe eine total lustige Definition für das Wort Brötchen gefunden, ich muss ablesen. Und zwar sagt Wikipedia, ein Brötchen, oder das, die Definition von Brötchen ist verselbstständigtes Diminutiv von Brot.
Und jetzt war es schon Diminutiv.
Genau so ging es mir auch. Ich habe unseren Freund Google noch gefragt, was heißt eigentlich Diminutiv? Und Diminutiv heißt verkleinernd. Also sprich die Verniedlichung von Brot, ja.
Ah ja, okay. Ja.
Und damit ist auch gemeint die Bezeichnung für Kleingebäcke aller Art. Also sprich Brötchen, jeder hat wahrscheinlich ein Bild vor Auge, wenn er das Wort Brötchen hört, aber es steht nicht nur für das klassische runde Weckle, wie man bei uns sagt, sondern einfach für Kleingebäcke aller Art.
Also, okay, also generell, also auch Rocker, Körner, genau. Alles. Brötchen. Okay.
Genau. Mhm. Und über was wir ja heute sprechen wollen, ist jetzt einfach mal dieser Klassiker, das weiße Brötchen. Und ich frage dich jetzt einfach mal ganz spontan, was fällt dir für andere Bezeichnungen ein als Brötchen?
Also bei uns im Schwäbischen ist ganz klassisch das Weckle, ganz klar. Und wenn es dann Hochdeutsch werden soll, dann ist das Kaiserbrötchen, glaube ich. klar, dann Bayerisch Semmel.
Ja.
Oder Semmel?
Semmel, ja, jetzt gehe ich gleich mal drauf ein. Semmel, wo kommt Semmel her, das Wort Semmel? Weil das hat mich doch auch noch interessiert.
Vom Semmelrocke. Vom Schauspieler.
Geil, der heißt der Rockesemmel.
Ja, genau.
Semmelrocke.
Ja, geil. Muss der daherkommen?
Der muss mal recherchieren, wo sein Name herkommt.
Ja, richtig.
Genau, Semmel kommt tatsächlich vom lateinischen Simila, was feinstes Weizenmehl bedeutet.
Ach. Und wie hat es dann nach Bayern geschafft?
Keine Ahnung.
Okay, aber spannend.
Ja, du ja, weißt ja auch nicht, genau.
Ja, was es dann auch noch gibt, sind ja die länglichen, das sind dann die Schrippen.
Mhm, genau.
Die kenne ich auch noch, die hat mein Vater früher tatsächlich noch gemacht, bis er dann umgestiegen ist auf die Kaiserwecker irgendwann einmal. Aber die Schrippen, ja, die länglichen.
Also in Hamburg oder in Norddeutschland sagt man das noch ganz viel, Schrippen oder Rundstück, sage ich in Hamburg auch. Das ist quasi die runde Variante, genau.
Schnittbrötchen gibt es ja auch noch.
Genau, Schnittbrötchen und Schrippe ist aber was anderes, gell? Schrippe sind Eigschlager und Schnittbrötchen sind.
Genau, Schrippe brechet auf durchs Backen. Genau. Also der Schluss nach oben beim Backen und dann brechet sie auf und Schnittbrötchen wird eingeschnitten.
Genau, und das, was du gesagt hast, das Kaiserbrötchen, du sagst zwar, das ist die hochdeutsche Variante, aber das Kaiserbrötchen beschreibt eigentlich die Form, also dieser klassische Stern, den man so kennt, auf dem Weckle, wie man bei uns sagt. Ja. Diese Form heißt sich eben Kaiserbrötchen.
Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Da gibt es welche mit Loch noch in der Mitte und da gibt es welche, die als Kreuz in der Mitte zusammenlaufen.
Ist das so?
Ja.
Also eigentlich ist die Form ja eigentlich früher handgeschlagen worden. Da gehen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ich experimentiere da gerade. Alle, die meine Insta-Stories sehen, wissen das.
Die hohe Kunst,
ja. Die hohe Kunst, genau. Aber das kann, ja gut, okay. Also das kommt ein bisschen drauf an, was man da halt für einen Stempel hat. Eigentlich wird es ja heutzutage gestempelt quasi, diese Form. Aber das Original ist quasi früher handgeschlagen worden und da kann es sein, dass es da unterschiedlich ist.
Also ich hab mir einen Stempel bestellt für meine…
Ach was?
Ja, natürlich.
Was hast du eigentlich inzwischen?
Ne? Du weißt doch, dass ich alles daheim habe. Okay. Und ich meine, so ein Stempel kostet ja auch nicht die Welt, aber trotzdem sieht es irgendwie cool aus. Und ich habe mir… Und der hat in der Mitte so ein Loch.
Ach was,
okay. Ja, genau. Aber es sieht cool aus.
Okay.
Also, Also.
Na, ich muss mir mal ein Bild schicken. Dann ist das wahrscheinlich kein Original Kaiserstüpfler.
Stempel. Ich weiß gar nicht, ob der anders heißt tatsächlich. Aber Kaiser, das heißt dann eigentlich, soll das eine Krone darstellen oder woher? Wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, das habe ich neulich auch mal gegoogelt, wo der Name eigentlich herkommt. Und ich habe da auch was gefunden und zwar kommt es daher, weil das kommt aus Österreich und irgendwie der Kaiser hat es da für sich beansprucht, irgendwie diese Form oder so. Irgendwie.
Okay,
Und es war halt auch, also ja, Weckle war halt auch ein Gebäck, das sich nicht jeder geleistet hat früher, sondern man hatte dann eher Brotgäste und das war schon so ein bisschen was Besonderes, sage ich mal, früher zumindest.
Ja, wobei ich finde, heutzutage ist es ja auch noch was Besonderes. Also ich denke, unter der Woche, also bei uns ist es auch so, wir essen unter der Woche eigentlich hauptsächlich Brot und am Wochenende dann halt mal Weckler.
Ja, bei uns war das auch so. Also bei uns ist ja früher so der fahrende Bäcker übers Dorf gekommen quasi und das kam immer zweimal in der Woche. Und wenn der halt da war, an dem Tag gab es dann zum Abend das Weckle.
Okay.
Immer ein Normals und ein Körnerweckle für jeden.
Okay.
So, das war schon rationiert und das war dann schon was Besonderes, also definitiv.
Ja gut, du hast ja auch neun Geschwister bei zwei Eltern, da hast du halt auch 24 Weckler geschwind.
Der musste immer rationieren.
Ganz klar,
Okay. Genau, jetzt sind wir lang beim Kaiserbrötchen gehängt. Ich habe jetzt noch eine andere Formulierung gefunden, ganz alte Formulierung, Wasser weg. Finde ich so ein bisschen unsexy, ehrlich gesagt. Und Tafelweckle, sagen bei uns viele noch. Also das beschreibt einfach so dieses klassische helle Weckle. Und jetzt kommt der absolut geilste Name, den ich gefunden habe. Bömmel. Ich muss schon lachen, wenn ich es ausspreche.
Bömmel?
Bömmel ist doch geil, oder?
Ja, habe ich jetzt noch nie gehört.
Ich habe gehört, in Mecklenburg-Vorpommern sagt man das. Also falls uns Leute aus Mecklenburg-Vorpommern zuhören, die freuen sich das wahrscheinlich, weil sie endlich mal ein Wort verstanden haben in unserem Podcast.
Vermutlich, ja.
Also ich hätte gerne Rückmeldung dazu, ob das stimmt, dass man das in Mecklenburg-Vorpommern sagt, weil Bömmel finde ich also schon mega.
Bömmel ist schon cool, ja. Ich stelle mir das gerade vor, wenn du das an der Theke bestellst. Ich hätte gerne 15 Bömmel. Klingt schon witzig, aber hey, ja, gut.
Ja.
Du, so hat jedes, also Weckle ist ja auch wirklich, das kennst du von Bodensee bis…
Ja.
Bis nach
Frankfurt. Ja, bis ins Hessische,
genau. Und dann ist aber auch Feierabend.
Genau.
Also, das ist cool, mega.
Ja, wie du schon gesagt hast, gibt es auch viele Formen, also rund, lang, mit Schnitt, gestempelt, gedrückt, wie auch immer.
Doppelweckle gibt es auch?
Ja, genau. Also im Oster gab es ja früher ganz viel Doppelweckle. Heute sieht man das kaum noch. Und Weckle ist ja auch so ein bisschen was, das gibt es ja, sag ich mal, vom Standardprodukt. Also das Aufbackbrötchen war wahrscheinlich so eins von den ersten Gebäcke, das die Industrie hergestellt hat, in Massen, sag ich mal.
Ja.
Bis zum handgeschlagenen Weckle beim Handwerksbäcker ist es ja eine unheimliche Spannbreite, sage ich mal. Und das ist ja auch immer so ein bisschen ein Produkt. Erstens der Preis hat da jeder so ein bisschen im Kopf. Also ist ja immer so ein bisschen auch, ich sag mal, bei verschiedenen Produkten, wo die Bäcker sich stark unterscheiden, hat der eine hat den Preis, der andere den. Das wissen die Leute auch nicht so genau, glaube ich. Aber beim Weckle ist schon so ein bisschen, wo ein Bäcker auch dran gemessen wird, auch vom Preis und auch von der Qualität, glaube ich.
Ist ein Richtpreis, denke ich.
Schon definitiv. Bisschen, ja.
Also jeder weiß, glaube ich, was der Weckle irgendwo anders beim anderen Bäcker kostet. Ja. Das ist so ungefähr.
Genau. Und bös könnte man auch sagen, ein Kampfpreis. Also wenn der Discounter solche Sachen ins Angebot nimmt, sind halt oft solche Produkte wie das Weckle oder wie das Aufbackweckle ja, extrem billig, unter 10 Cent oft. Und das ist natürlich schon eine Ansage für uns als Handwerksbäcker.
Ja, klar.
Ja. Genau, und dann gibt es, was ich auch feststelle, gerade bei uns in der Szene, sage ich mal, ganz viele Versuche, sich durch ein Weckle, das ein bisschen anders ist als das Standardprodukt, auch abzuheben von der Masse.
Okay.
Also es gibt dann immer öfters, liest man mal sowas wie Abendbrötchen oder Premiumbrötchen oder ja, wo einfach viele begreifen. Und wir machen das auch, ehrlich gesagt, zusätzlich zum normalen Kaiserweg oder zum normalen Standardprodukt, sage ich mal, das jetzt ja vielleicht auch die Leute jetzt nicht so vom Hocker reißt, irgendwie noch ein bisschen Weckle, was ein bisschen mehr hermacht.
Also ich muss auch sagen, ich finde ja wirklich ein frisches Brötchen, Weckle, einfach was unfassbar Gutes. Also ich finde es super lecker und ich esse das immer gern, egal ob es abends oder morgens, ich finde es immer richtig gut. Also ich finde, das ist jetzt kein 0815 Standardgebäck. Also klar, es ist so ein, ist ein Standard, aber trotzdem finde ich, wenn das gut gemacht ist, finde ich das super. Aber klar, natürlich verstehe ich auch, wenn man sagt, hey, man möchte sich da ein bisschen abheben, was anderes machen, aber sag doch du jetzt mal aus fachlicher Sicht, was kann man denn überhaupt anders machen?
Gut, man kann, ich sag mal, die Rohstoffe sind wie immer die Grundvoraussetzung bei allem, aber die sind jetzt genauso wie bei der Brezel auch kein Riesengeheimnis. Mhm. Also mir stellt in die Shownotes auch das Rezept, auf das wir gleich noch eingehen, rein. Und da sieht man, das ist, ja, das ist jetzt keine hochwissenschaftliche Ausarbeitung, sondern das ist letztendlich auch Mehl, Wasser, Salz und Hefe im Grobe gesagt. Und dann kommt es halt auch ganz oft wieder auf den Prozess an. Also wie so oft die Zeit, wie viel Zeit gebe ich dem Teig, wie weich ist mein Teig. Es ist ja auch so, dass Teige, die dann eben in der Industrie verarbeitet werden oder auch bei Bäckereien, das muss man auch zugeben, stehen halt oft auch Maschinen dann für solche Produkte, die rationell hergestellt werden müssen. Dann muss mein Teig relativ fest sein, weil Teig ist grundsätzlich nicht so arg dafür geeignet, auf Maschine zu laufen. Mhm. Aber genau, dann brauche ich eventuell irgendwelche Zusätze wie Emulgatoren oder sowas, damit die Teige nicht an der Maschinenbänder kleben bleiben und so weiter und so fort. Also da fängt es dann schon an, sich ein bisschen zu unterscheiden. Und dann halt eben auch die Reifezeit. Also genau, also da versuchen wir schon auch das gut zu machen. Und wie, was ich vorher schon angesprochen habe, wir machen halt auch noch ein zweites weißes Weckle quasi, das wir im Prinzip vom Baguette-Teig machen, der halt einfach nochmal mehr Reifezeit hat und das wir auch den ganzen Tag über frisch backen. Also die normale Weckle backen wir auch nicht alle nachts, aber gerade das andere Weckle, Kochertaler heißen die bei uns, das hat dann oft auch irgendeinen einfachen Fantasienamen, sag ich mal. Ja, und das merke ich mir schon, dass die Leute es auch unheimlich schätzen und das ist noch, hat einfach nochmal ein bisschen mehr Geschmack. Genau, und das backen wir auch bis abends, das backen die Verkäuferinnen mittags noch.
Und das hat eigentlich eine längere Teigführungszeit.
Ja, das hat ein bisschen längere Teigführungszeit, da ist auch ein bisschen Sauerteig drin, wobei wir das jetzt bei den normalen Weckle auch angefangen haben und wird direkt auf der Steinplatte auch backen, also nicht auf Bleche, wie unsere normale Weckle in Anführungszeichen. Ja, ist einfach nochmal ein bisschen anders, hat einen viel weicheren Teig noch, das wird auch gar nicht so rund geformt wie das normale Weckle, weil das ja, weil das einfach so weich ist, es wird einfach nur eckig abgestochen und dann direkt auf der Herdplatte backen und das ist schon ziemlich lecker.
Gut, alle, die mir auf Instagram folgen, haben gesehen, dass ich das kurz nicht mehr nachbacken habe, weil das Rezept auch ein Teil von deinem Backbuch wird.
Ja, also ich habe es lange überlegt, ob ich es ins Backbuch überhaupt aufnehmen soll, weil es schon echt ein sehr gut laufendes Produkt bei uns ist und das auch so bei anderen Bäcker jetzt noch nicht gesehen habe. Also klar, sieht man mal eckige Weckle, aber hat ja doch auch jeder seine Geheimnisse so ein bisschen. Und das ist natürlich auch ein bisschen das, jetzt holen wir ein bisschen aus, gell, aber macht nichts. Okay. Das zweischneidige Schwert mit dem Backbuch, weil zum einen ja, wie gesagt, wir haben das Rad neu, auch nicht neu erfunden, aber zum anderen hat halt doch hier so ein bisschen seine eigene Geheimnisse und Kniffe und aber ich gehe jetzt das Risiko trotzdem ein, das Rezept auch zu veröffentlichen und ja, gut klaut heißt trotzdem noch nicht, dass es dann auch so ist wie bei uns, weil halt viele, viele Details letztendlich eine Rolle spielen und nicht nur du hast es nachbacken, sondern auch meine Schwester am Wochenende und die hat mir dann geschrieben, also sei mal nicht böse, aber das ist ein tolles Produkt, aber ich kaufe es trotzdem weiterhin gern bei dir, weil es einfach ja Aufwand ist. Also wenn jetzt jemand nicht wirklich so wie du jetzt oder andere Hobbybäcker da so ambitioniert ist, dann ist es halt schon Aufwand.
Gut, ich meine,
mit Vorteig, mit Teigruhe über Nacht und so weiter und so fort.
Gut, ich meine, das war ja auch so, dass du hast ja gesagt, hey David, ich schicke dir mal zwei Rezepte, versuch dich mal dran, ob das dann im Haushalt auch funktioniert.
Genau.
Und da gibt es ja noch zwei Abwandlungen, wo ich dann auch eine davon probiert habe. Von dem her war das ja eher so ein wissenschaftlicher Aspekt. ob ich das jetzt auch immer wieder machen würde, glaube ich jetzt auch nicht, weil es ist schon ein Aufwand mit der Vorteigführung und so weiter und so fort. Aber es ist ein cooles Produkt. Und es ist wirklich ein gutes Rezept. Und ich denke, wenn das Buch raus ist, ist das auf jeden Fall ein Grund, das Buch da sich zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich habe halt überlegt, ob ich es anders nennen soll, weil ich das die Leute nicht sehr erkenne. Ja. Auch dann natürlich auch Mitbewerber, aber ach, naja, was soll's.
Ja.
Genau, wie gesagt, mir ins Rad auch nicht neu erfunden. Und wir versuchen die Transparenz auch zu leben. Und wenn ein Kunde oder wenn einfach Kunde oder Leser dann auch sehen, was das für ein Aufwand ist, den wir da betreiben, dann ist es letztendlich auch wieder Werbung für mich. Und
absolut, klar.
Genau, also das ist so ein bisschen unser, unser Premium-Brötchen ist jetzt blöd an, das andere ist auch gut, aber das andere ist halt auch so das, einfach das Normale, was die Leute auch erwarten, womit wir auch Metzgerei beliefern für Fleischkäse wirklich, für Snacks und so. Mhm.
Ja.
Genau.
Ja. Nee, cool. Also, wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Die Wickler.
Ich hab mal ein Rezept mitgebracht.
Super, ja.
Da würde ich gerne einfach so ein bisschen drauf eingehen. Also wer das mal daheim machen will, so normale Weckle einfach. Mhm. Ich glaube, dass da viele ein bisschen dran scheitern oder verzweifeln, weil das halt immer nicht so wird wie beim Bäcker, weil da gibt es auch Gründe dafür, auf die wir vielleicht nachher auch noch näher eingehen. Der Bäcker hat einfach verschiedene Rohstoffe zur Verfügung, die man im Haushalt nicht hat, um das mal ganz im Nebel zu formulieren. Genau, wie gesagt, sagen wir nachher auch noch ein bisschen was dazu. Ja. Aber man kann das trotzdem auch so hinkriegen. Mhm. Ein wichtiger Aspekt ist nachher auch das Backen.
Ja.
Und vom Rezept her ist es so, also ihr findet es auch in den Shownotes, ich sage es trotzdem kurz, ist es genau wie bei der Brezeln auch, gehen wir wieder vom 1 Kilo Weizenmehl aus, 20 Gramm Salz, 10 bis 15 Gramm Hefe, kommt ein bisschen auf die Teigführung an, 40 Gramm Fett. Da kann man jetzt wählen, ob man Margarine, Pflanzenöl, Butter nimmt. Das ist eigentlich jetzt nicht so entscheidend. Mhm. 30 Gramm Backmalz oder auch Zucker oder Honig.
Ja.
Geht genauso im Prinzip. Und ich habe jetzt immer noch 45 Gramm Sauerteig mit drin und 580 Milliliter Wasser. Mhm. Den Sauerteig könnte man auch weglassen.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, dass der backtechnisch entscheidend wäre. Mir geht es einfach um ein bisschen mehr Geschmack noch ins Produkt zu kriegen.
Ja.
Machen wir persönlich auch so bei uns im Betrieb. Mhm. Wir machen jetzt sogar noch ein bisschen Weckmehl eingeweichtes mit rein, quasi, erstens für die Frischhaltung einfach und auch für den Geschmack, genau. Ja. Und das kann man hier aber, wie gesagt, auch weglassen. Aber der Sauerteig ist nicht, wenn man das jetzt nicht daheim hat, wegen 45 Gramm, muss man jetzt nicht unbedingt anfangen.
Ja.
Genau, aber es empfiehlt sich einfach.
Du hast geschrieben, das ist mir bei dem Kochertaler Rezept, das ich zur Woche in der Nachbarkammer habe, auch aufgefallen, du hast geschrieben, entweder Backmalz oder Zucker.
Mhm.
Kommt das Gleiche raus?
Nicht ganz. Also Backmalz ist schon nochmal ein bisschen besser in Anführungszeichen, als dass es einfach das Gebäck ein bisschen röscher macht und die Hefe hat gleich was zum Verstoffwechseln. Also es gibt aber total unterschiedliche Backmalze und deswegen ist es relativ schwierig für den Hobbybäcker oder für jemanden, der sich jetzt nicht täglich mit der Materie auseinandersetzt, das zu erkennen oder zu unterscheiden. Es gibt aktives Backmalz, es gibt inaktives Backmalz, es gibt im Spektrum der Backmalze, sage ich mal, man kann auch Backmittel dazu sagen, das Wort ist allerdings ein bisschen sehr negativ behaftet, gibt es halt auch ganz viele Sachen, die da erlaubt sind, die man damit reintun darf, die ich als Verbraucher nicht unbedingt möchte.
Okay. Mhm.
Das ist das, was ich vorher schon gerade ein bisschen angedeutet habe.
Ja.
Sage ja auch noch ein bisschen was dazu.
Ja.
Man kann das auch durch Zucker ersetzen und durch viel Zeit.
Okay.
Also wenn man jetzt ein Brötchen macht, man macht den Teig und backt den innerhalb von einer Stunde oder so, sage ich mal, mit 5% Hefe, dann wird es halt nichts.
Ja.
Ohne Backmalz. Mit Backmalz ist einfach, funktioniert es halt.
Ja, okay.
Genau. Mhm. Weil die Stärke wird abgebaut durch alles Mögliche, was da drin ist, durch die Enzyme und so weiter. Das führt jetzt zu weit, das im Detail auszuführen.
Mhm.
Und zum Großteil haben auch mir Bäcker das nicht alles verstanden, weil die Backmittelindustrie sich da natürlich nicht in die Karte schauen lässt.
Ja, klar. Ja.
Genau. Aber man kann, es gibt Backmalz, es gibt gutes auch relativ, wo nicht tausend andere Sachen drin sind, auch zu kaufen, bei Häusler zum Beispiel, weil man da auch immer gucken muss, ob Enzyme drin sind oder nicht, wenn man das nicht möchte.
Ja.
Wir verwenden Backmalz, wo gar keine Emulgatoren, keine technische Enzyme und so weiter drin sind, sondern letztendlich einfach nur Malz. Mhm. Malz ist ja nichts anderes wie Getreide, das zur Keimung gebracht wird und getrocknet und geröstet. Genau, Acerola-Kirsche, ein bisschen Rübezucker und das war's.
Mhm.
Genau. Und da spricht nichts dagegen.
Okay.
Genau. Und wir haben trotzdem lange Reifezeit.
Okay.
Genau, aber würde sich auch durch Zucker oder Honig im ersetzen lassen.
Kurze Frage, unfassbar lange Antwort.
Ja, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen arg ausgeholt, gell? Also,
ist nicht schlimm.
Muss rausschneiden, wenn es zu lang war.
Je nachdem.
Oder ihr spult einfach,
wenn es
zu langweilig
war. Einfach
spulen. Aber das ist ein Riesenthema.
Natürlich ist es ein Riesenthema.
Bei uns ist nur Riesenthema.
Genau, also wir machen den Teig.
Wir machen den Teig. Die Knetung haben wir in einer separaten Folge schon eingehend beschrieben.
Mhm, Folge 7.
Genau, achtet bitte auf die gute Ausknetung einfach. Fensterprobe habe ich im Rezept unten mit dazu geschrieben. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, hört euch gerne die Folge mit der Knetung an. Und dann mache ich erstmal eine ausgiebige Teigruhe von mindestens 60 Minuten, noch besser über Nacht im Kühlschrank. Mhm. Also würde ich einfach den ganzen Teig in den Kühlschrank stellen, gut abdecken und dann am nächsten Tag rausholen, wenn ihr die Zeit nicht habt oder wenn es Sonntagmorgens euch das einfach spontan einfällt, wenn ihr um 5 Uhr wach werdet, weil euer kleines Kind schreit und ihr habt jetzt noch 2 Stunden Zeit bis zum Frühstück oder 3 oder 4, dann geht es auch ohne Übernachtgare, dann könnt ihr eventuell die Hefemenge etwas erhöhen. Mhm. Vielleicht auf 20 Gramm gehe.
Okay.
Genau. Wie auch immer, egal ob über Nacht im Kühlschrank oder nur mit einer 60-minütigen Teigruhe, ihr stecht euch einfach Brötchen ab in der Größe von 70, 80 Gramm, sage ich mal. Mhm. Muss jetzt ja nicht bis aufs Gramm genau passen. Und dann formt ihr die rund. Mhm. Rundforme macht man letztendlich auf der unbemehlten Arbeitsfläche, indem man die Hand, wie sagt man das jetzt, zu einer Art, wie bei Kommando Bimperle gibt es doch, da gibt es doch den Bock. Genau. Und so formt ihr letztendlich die Hand und nehmt das Teigstück quasi in die hohle Hand und macht einfach Kreisbewegungen. Ja. Und wichtig ist, dass unter kein Mehl ist, also auf der Arbeitsplatte kein Mehl ist, und dann schleift man das quasi so rund. So machen wir das auch.
Ja.
Genau. Und wenn ihr es über Nacht im Kühlschrank hattet, den Teig, solltet ihr den 60 Minuten akklimatisieren lassen, bevor ihr den dann formt, weil er einfach sonst zu fest und kalt ist. Mhm. Genau, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr einen Stüpfler habt, so wie der David daheim, euren Kaiserstüpfler quasi reindrücken. Wichtig ist auch, bevor man das macht, auch kurz entspannen lassen, dass der Teig einfach nicht zu arg strapaziert wird, erst rundschleifen und dann gleich stüpfeln, sondern kurz entspannen lassen.
10 Minuten.
Oder? 10 Minuten. Kurz, ja. Stüpfeln oder auch nicht. Oder einschlagen, wenn ihr das lieber wollt. Da könnt ihr jetzt einfach ein bisschen kreativ sein. Mhm. Und dann umgedreht auf ein Tuch einfach legen. Und abdecke.
Mhm.
Okay. Das heißt also quasi mit der Seite, die nachher oben sein soll, die soll jetzt unter sein.
Man sagt das Gesicht.
Das Gesicht?
Sagt
Gesicht,
man das?
Ja. Echt?
Ja, Gesicht nach unten. Also die gestempelte Seite ist das Gesicht.
Also der David sagt nach Gesicht.
Das
Gesicht. Also ich habe noch ein
Echt?
Ja,
also ich kenne das so.
Sag Gesicht. Ich morgen mal in der Backstube, ich sag dir, wie meine Bäcker reagieren.
Leg mal mit dem Gesicht nach unten. Wahrscheinlich reagieren sie so wie mit Laugewickeln mit Nutella oder ohne. Ja.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Gut.
Genau.
Auf jeden Fall.
Dann habt ihr einfach wieder eine Garzeit von, ich habe jetzt hier mal 45 bis 60 Minuten geschrieben, ist natürlich stark abhängig von der Teigtemperatur, von der Umgebungstemperatur. Man kann eine Fingerprobe machen. Die funktioniert folgendermaßen: Wenn ihr euren Zeigefinger nehmt und vorsichtig quasi auf den Teigling drückt und er federt sofort wieder zurück, dann ist er noch zu jung, sagt man, wenn er mit dem Finger leicht reindrückt und es bleibt eine richtige Delle sofort und er gibt sofort nach, dann ist er zu reif. Mhm. Der optimale Weg ist dazwischen, also reindrücken und es bleibt kurz eine Kuhle und es kommt aber auch wieder raus. Also ihr spürt noch ein bisschen Widerstand, aber nicht so, dass quasi gleich ein Fingerabdruck drin ist, wenn ihr vorsichtig drückt. Vorsichtig ist das Stichwort.
Ja, und das ist die reife Probe.
Genau, okay. Ja, also Fingerprobe sagt man dazu, um einfach ein bisschen rauszufinden, passt die Gare. Mhm. Ja, da muss man auch sich ein bisschen rantasten. Genau, aber die Fingerprobe hilft eben, das richtig einzuschätzen. Und wenn die Gare passt, die müsste normalerweise nach 16 Minuten passen, wenn eure Teigtemperatur passt. Mhm. Wir sprechen hier über 26 Grad Teigtemperatur. Mhm. Und genau, dann dreht ihr die einfach um.
Vorsichtig.
Vorsichtig, ja. Da gilt es wirklich, also nicht mit den Finger drauf touchen und muss man auch ein bisschen ein Gefühl dafür einfach entwickeln. Mhm. Wirklich, also mit den geschlossenen Fingern die Brötchen umdrehen. Dann ist wichtig abzusprühen. Also am besten, wenn ihr das euch vorbereitet, so ein Wäschesprüher, wo man eben Wasser drin hat, und die Brötchen abzusprühen damit. Und dann kann man auch noch ein bisschen, keine Ahnung, Mohn, Sesam, wenn man Lust hat, darüber streuen. Mhm. Und schiebt die in den Backofen, in der Vorkeizte, auf dem Blech, auf dem Backpapier bei 210 Grad, würde ich empfehlen. 200 bis 210 Grad, kommt ein bisschen auf euren Ofen an. So um die 14 Minuten, wenn ihr 70 Gramm schwere Brötchen habt. Und dann wäre es auch wichtig beim Backen, dass ihr Schwarte erzeugt. Mhm. Also das haben wir mal auch in einer Folge kurz angesprochen bei der Erstausstattung.
Ja.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die wir beschrieben haben, war eine Schüssel mit Schraube oder auch ein Blech mit Schraube unter reinzulegen und über einen Messbecher einfach ein bisschen Wasser auf die heiße Schraube dann zu gießen, und dann entwickelt sich sofort ein Wasserdampf.
Ja.
Achtung, Verbrennungsgefahr. Ja. Und dann der Ofen möglichst sofort schließe, damit der Dampf eben drin bleibt. Das ist einfach wichtig bei Brötchen, fast noch wichtiger wie bei Brot.
Ich habe da ein Update.
Ah, Update?
Ja, ein Update. Ich habe ja
gesagt, aus der Hobbybäcker-Szene.
Update auf der Hobbybäcker-Szene. Und zwar habe ich ja früher immer gesagt, ich haue es einfach unter den Ofen rein, was natürlich für den Ofen nicht so gut ist. Dann habe ich ein Blech genommen, einfach das mit aufgeheizt und habe es da drauf. Und jetzt habe ich mir Lavasteine bestellt. Hab mir so ein kleines, hohes Blech bestellt. So von Ikea gibt's das. So ein kleines 20 mal 30 Zentimeter oder so.
Und jetzt machst du einen Aufguss im Backofen.
Richtig, jetzt mach ich einen Sonnenaufguss im Backofen, genau. Das tue ich einfach unten mit rein.
Hast du den auch aromatisiert irgendwie, oder?
Das kommt dann
an. Eukalyptus-Aufguss?
Eukalyptus-Brötchen, genau. Nee, aber genau, und das ist perfekt. Also die okay. Lavasteine sind wirklich hervorragend.
Und sind die dafür extra gemacht, oder?
Tatsächlich, wenn du Lavasteine Schwaden eingibst, dann kommst du relativ schnell auf so ein kleines 1-Kilo-Päckchen. Und die sind dann für einen Gasgrill zum Beispiel, sind ja auch Lavasteine mit drin. Aber die werden schon auch gehandelt, um Schwaden zu erzeugen. Ja, cool. Ja, und das ist wirklich perfekt. Also das funktioniert hervorragend.
Kurzer Einschub noch von mir. Fällt mir gerade ein, mein Berufsschullehrer, der Herr Schramm, der hier im Podcast schon mehrfach erwähnt wurde. Wir müssen irgendwann einladen, das hilft
auf jeden nichts. Fall, ja.
Der hat mir noch eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Der Mann ist im Ruhestand, sei wohlgemerkt. Ja. Dass er mit der Kehrschaufel, Kutterschaufel, sagt man im Schwäbischen, Fegeblech, hat neulich mal jemand, hat mal ein Bäcker zu mir gesagt, der aus Hessen war. Gruß an der Jonas. Der quasi sich ein Fegeblech nimmt und damit quasi das Wasser in den Ofen reinschüttet.
Ja, gut, genau.
Ja, wenn einem das lieber ist wie ein Messbär. Aber das ist vielleicht besser, weil der Stiel ist ein bisschen länger, verbrennt man sich vielleicht nicht so schnell.
Gut, ja, okay.
Genau, also Schwarte ist wichtig. Ja. Genau, und dann eben 14 Minuten backen. Die dürfen ruhig gut backen sein. Ich mag es nicht, wenn die so bleich sind. Das ist aber auch Geschmackssache. Ja. Und nach dem Backen dann auch wieder mit dem Wäschesprüher ganz kurz absprühen, wäre meine Empfehlung. Und dann, wenn sie so ein bisschen fenstern, sagt man dann, nach dem Backen, das ist perfekt. Also das bedeutet, wenn quasi die Kruste so ein bisschen bricht. Mhm. Und so ein bisschen splittert. Aber da scheidet sich ja auch die Geister, muss er wirklich weich sein, muss es splittern. Die eine meckern, wenn der Neibei schon überall bröselt. Ja. Aber mein Favorit ist einfach, wenn es ein bisschen knusprig ist, nicht übertrieben, aber genau.
Perfekt.
Und dann habt ihr ein perfektes Frühstücksbrötchen.
Und jetzt, wir gehen immer mal wieder rein, ich glaube, wir verlabern uns halt ständig, aber mit Wasser absprühen, danach warum?
Auch für die Rösche. Also das, was da chemisch passiert, weiß ich gar nicht genau, aber irgendwie die Oberfläche kriegt eine Spannung und erstens glänzt es sehr schöner,
ja.
Das kann man jetzt sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das Auge ist ja schließlich auch mit und die Kruste wird einfach noch kriegt noch ein bisschen eine andere Knusprigkeit.
Mhm. Okay.
Nicht übertreiben, also nicht Eiweiche oder so, sondern wirklich ganz leicht.
Ja.
Und wenn dann noch ein bisschen Mehl irgendwie von der Aufarbeitung oben dran ist und wir spritzen das dann ab, dann reagiert es miteinander und dann gibt es einen wunderbaren Glanz und das, genau.
Habt ihr eine Backstube? Direkt so ein Wassersprüher direkt neben dran?
Genau, wir haben eine Wassersprühpistole direkt am Backofen hängen und wir machen das tatsächlich auch bei jedem Blechbrötchen, das wir aus dem Ofen holen, dass wir die absprühen, auch bei den Brezeln übrigens. Da empfinde ich es als nicht ganz so wichtig wie bei den Weckle, aber das lohnt sich definitiv.
Okay, super. Gut, dann kommen wir jetzt in die absolute Königsdisziplin, oder? In die handgeschlagene.
Ja, richtig, genau. Die Handsemmel, wie es ja eigentlich heißt, an der ich mich gerade ein bisschen probiere. Als wir vor 2 Wochen über die Folge gesprochen haben, hat er da gesagt, oh, kennst du Handsemmeln? Und da war ich wieder neu angefixt, weil ich habe vor einem halben Jahr schon mal angefangen, das zu testen einfach, weil man tatsächlich, wie wir es vorher schon beschrieben haben, einfach heutzutage einen Stempel nimmt und den reinstempelt quasi ins Bäckle. Und die Originalform halt eigentlich ja handgeschlagen ist.
Ja.
Und ich bin immer ein Freund davon, wenn ich was backe, dann will ich es eigentlich so backen, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und eigentlich die Form mit dem Stern oben, was soll das? Also das ist ja jetzt nicht, sieht es gut aus, keine Ahnung, weiß ich nicht. Man ist halt so gewöhnt, aber bräuchte es eigentlich nicht.
Ja.
Aber wenn man das in Handform quasi macht, dann ist es halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. So, und wer das machen will, es ist unheimlich schwierig, das jetzt am Mikrofon zu erklären. Auf YouTube gibt es etliche Videos. Ich habe jetzt auch schon ganz oft, wie gesagt, wer meine Insta-Stories guckt, der weiß es. Mhm. Ich probiere gerade täglich ein Blech Handsemmeln zu machen, habe immer mein Handy da auf dem Backtisch stehen und gucke mir die YouTube-Videos nebenher an. Und es gibt tatsächlich ein Video, das geht, glaube ich, 30 Minuten,
okay.
Wo der wirklich 15 Minuten davon drüber spricht, wie man das formt. Also man schlägt also quasi diese das Teigstück immer so um den Daumen rum, dass dann auch dieser fünfsternige, dieses Muster entsteht. Mhm. Und das macht echt Spaß. Und das ist aber unheimlich schwierig. Also es sieht so einfach aus, aber es ist echt schwierig. Und du hast zu mir gesagt, du hast in einem Video gelesen, 5.000 bis sie schön sind und 10.000 bis man sie verkaufen kann oder sowas.
Genau, genau. Also bei mir war es ja so, ich habe ja dann auch irgendwann mal gesagt, Mensch, klassische Brötchen daheim machen, finde ich gut. Das mache ich jetzt einfach mal. Und habe dann auch so, ich recherchiere dann halt immer so ein bisschen und gucke im Internet und habe dann auch ein YouTube-Video entdeckt. Und das habe ich mir angeschaut und da kam dann so 5.000, bis man es einigermaßen drauf hat und 10.000, bis man es wirklich verkaufen kann. Und ich habe es dann auch probiert und das sah okay aus, aber okay ist halt noch sehr, sehr weit weg von dir. Ich würde es irgendjemandem präsentieren und verkaufen wollen. Aber es ist schon die hohe Kunst, muss man schon sagen.
Also ja, und ich finde es halt cool, weil das ist halt auch was, was keiner macht oder was ganz wenige nur machen. Ja. Und damit kannst du dich halt absolut abheben. Und ich bin jetzt echt im Überlegen, ob mir das, ich hoffe jetzt, dass nicht so viele von meinen Bäcker zuhören, schlagen die gerade Hände über dem Kopf zusammen, aber die Ahne, glaube schon, was auf sie zukommt. Ja. Aber es ist halt wirklich, es ist wirklich unfassbar schwierig. Also das wirklich in dieser Gleichmäßigkeit und auch ja in der Geschwindigkeit, dass es irgendwo noch wirtschaftlich ist, herzustellen. Aber was halt auch ist, du kannst den Teig viel weicher machen, weil du wirklich ja dann jeden Schritt von Hand auch machst. Und ja, also ich probiere gerade jeden Tag Eiblech und meine Verkäuferin, die lacht oben sind immer schon, weil die tun immer Eiblech dann, also mir schmeiße ich den nicht weg oder so, das gibt dann einfach Wegmehl. Mhm. Ach ja, hast du wieder probiert, Chef. Und genau, und sie wird aber wirklich jeden Tag besser und ja, mal gucken, wohin die Reise führt.
Finde ich super. Also ich finde auch, also es kommt ja aus Österreich und das war ja auch der Grund, das war ja, kommt vielleicht da auch der Begriff her, weil das da schon ein Handsemmel ist ja schon auch ein bisschen ein teureres Produkt dann auch.
Klar.
Klar ist ja schon auch echt was, was wirklich auch handgemacht ist, was wirklich handwerklich ist und ist wirklich was Schönes. Also schaut euch das wirklich mal an, so ein Handsemmel zu machen, ist wirklich was erstaunlich Gutes und ich finde, die schmecken auch anders.
Es ist ja so, weil du arbeitest ja quasi, also du machst ja diese runde Teigkugeln, genau wie wir es gerade beschrieben haben und dann lasse ich mir die liegen und dann tust du die mit Roggenmehl quasi in Roggenmehl wälzen, damit es nicht so klebt und dann schlägst du ja auch das Roggenmehl da immer so ein. Und das ist anders. Und das ist auch, das bricht auch nachher anders auf, wie wenn da einfach nur ein Stempel reindrückt wird. Und wie ich es immer sage, letztendlich nachher, wie ein Produkt schmeckt, ist immer die Summe von ganz vielen Kleinigkeiten. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ich das, ich habe das schon mal gelesen bei einem Betrieb in Österreich, die das also perfektioniert macht, mehrere tausend Handsemmeln am Tag, wo der auch gesagt hat, das schmeckt anders. Ich habe gesagt, was soll da anders schmecken? Ja. Aber es ist tatsächlich so. Und das, ja, da gucken wir mal, ob es beim Krämer demnächst mal Handsemmeln gibt.
Ich habe wirklich Angst, dass wenn, kennst du aus so alte Filme noch, wo früher, also vom Mittelalter, wo dann die Leute mit Essen beworfen wurden, also wenn sie durch Straße getrieben wurden, ich habe Angst, wenn ich bei dir jetzt schon mal in die Bäckerei gehe und deine Bäcker das machen müssen, dass die mich mit irgendwelchen Sachen beschimpft und bewerfen.
Ja, ich bin tatsächlich schon überlegt, erstens, wie nenne ich das Produkt dann, weil Handsemmel ist blöd hier. Und das Zweite ist ja, ich kann das dann vielleicht mal, aber dann habe ich ja noch einen Haufen Bäcker, die bei mir arbeiten, die das ja dann bei Null anfangen. Das heißt, die müssen das dann auch 5.000 Mal machen, bis das einigermaßen schön aussieht. Also vielleicht bleibt es immer ein Hobby von mir, ich weiß es noch nicht, aber ich finde es einfach cool, gerade als Handwerksbetrieb, das dann auch so umzusetzen quasi.
Ja, ich finde es cool. Ich finde es gut. Und vor allem, wenn man es kann, ist halt, also wenn, vor allem, ich glaube, es ist wie mit allem, wenn man es mal einmal drin hat, verlangt man es nämlich.
Ja, glaube ich auch. Also es gibt ja auch so diese Salzweckle hier, wo man so einen Rand immer einschlägt. Das haben wir ja auch bei uns im Lehrbetrieb gelernt.
Stimmt, ja, genau.
Von meinem Meister gelernt. Und wenn du das einmal kannst, dann kannst du das. Und das, ja.
Kannst, wenn ich gerade schon das mit in den Filmen gebracht habe, es gibt so ein absoluter Frauenfilm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, irgendwas mit Liebe und die DVD ist auch ganz rosa und was auch immer. Auf jeden Fall für die
David ist frisch verheiratet.
Richtig. Und hab viel Zeit im Lockdown daheim zu sitzen. Nein, auf jeden Fall hat die da verliert eine Frau ihr Gedächtnis. Und sie war total in Love mit ihrem Mann und bla bla bla. Ja. Und sie war Künstlerin. Ja. Und kann sich aber nur an das Leben vor ihm erinnern. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Und irgendwann, also sie will mit ihm nichts mehr zu tun haben, aber irgendwann fängt sie wieder an zu malen und stellt fest, sie kann sich zwar im Kopf nicht mehr dran erinnern, aber die Hände erinnern sich noch. Also die kann noch wahnsinnig gut malen und es ist wirklich wahre Geschichte. Und da muss ich ganz oft dran denken, den Film, den habe ich vor Jahren gesehen, aber ich muss da ganz oft dran denken, weil genauso ist bei mir mit dem Backen auch. Ich kann zwar oft die technische Prozesse, weil es einfach schon so lange her ist, aber meine Hände erinnern sich noch dran. Weißt? Also ich kann auch ein Brot ganz gut formen, ich kann Weckle noch ganz schön machen, weißt du, meine Brezeln sehen auch noch gut aus. So meine Hände erinnern sich dran. Und da muss ich immer ganz oft dran denken. Deshalb, ja. So, das ist nur schön so als kleiner romantischer Einwurf.
Ich habe jetzt gerade gefragt, wie du von dem Film jetzt wieder die Kurve zum Backen findest, aber ich habe es jetzt gecheckt.
Ja, es geht um die Hände. Es geht darum, wenn man mal was hat, was drin hat, Brezeln mache, Handsemmel mache, Brot mache, das sieht, also ich denke mal auch ganz oft, wenn mir irgendjemand sagt, hey, ich habe jetzt ein Brot gemacht, hey, guck mal hier, das sieht halt lang nicht gut aus. Und meine Hände haben halt auch schon, wie deine auch, zigtausende Brote gemacht. Und die Hände erinnern sich einfach dran, wie muss ich was, auf welchen Druck reagiere und so. Und das finde ich das Spannende. Genau, deshalb kam
ich darauf. Ich finde es eh so krass, was Hände alles können. Das hat zwar jetzt überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber das kann ja eine Maschine nie.
Nee.
Also weißt du, wenn ein Teig weicher ist, wenn er fester ist, musst du den ja ganz anders behandeln, sag ich mal. Absolut, das weiß ja quasi Hand oder letztendlich der Kopf intuitiv. Und das finde ich, also das finde ich immer wieder spannend.
Ja, das meine ich, du reagierst direkt auf deinen Gegendruck, wie ist der Teig, wie muss ich ihn behandeln. Ja. Und das kann die Maschine niemals ersetzen, das funktioniert nicht. Aber wenn wir gerade schon bei Maschinen sind, dann gehen wir doch direkt auf das Thema Industriewägler ein, oder? Also wenn es mal schnell gehen muss, dann kann man auch die von ich finde ja, die Tiefkühlprodukte, die gehen ja noch. Was ich schlimmer finde, sind die halb an komisch gebackene Dinger in deine komische Beutel drin, die so aufbläht sind.
Ja, man kommt nicht so richtig drum rum, wenn man über Weckle schwätzt, auch über Industrie zu sprechen, weil das halt das Produkt auch von der Industrie ist. Und genau, also es gibt ja verschiedene Sorte an Aufback-Weckle und da ist jetzt grundsätzlich ja auch gar nichts erstmal Verwerfliches dran. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert und habe gelesen, also es gibt ja halt diese TK-Brötchen, die dann zu 97% irgendwie fertigbacken sind und halt schockfrostet sind und dann 8 bis 12 Monate haltbar sind. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie geil ich das fände, wenn ich Weckle esse, das 12 Monate alt ist. Also muss ich ein bisschen selber für sich beantworten. Und dann gibt es ja das, was du gesagt hast, diese ungekühlte Aufbackweckle, die zu 70% noch backen sind und halt unter Schutzatmosphäre verpackt werdet. Und auch selbst diesen 3 bis 10 Wochen lagerfähig.
Okay.
Und das finde ich auch ziemlich ungeil. Also das muss auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Absolut, das ist ja auch ganz interessant, wenn man gerade schon über das Thema Industrie spricht. Und ich habe ja vorher schon ein paar Mal ein bisschen angedeutet, dass es da einige Dinge auch gibt, die da erlaubt sind. Während beim Brot da gar keine Zusatzstoffe enthalten sein dürfen, also gesetzlich auch nicht. Dafür beim Brötchen da ganz schön viele Sachen zugelassen sei. Und die Sachen helfen natürlich, dass die Produkte auch nicht schimmeln und nicht schlecht werden, sage ich mal. Und ich habe mir da ein bisschen rausgeschrieben, mal, was so alles drin sein kann. Und da bin ich schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Also ich will das jetzt auch gar nicht, ist ja klar, dass ich als Handwerksbäcker andere Interessen vertrete als jetzt die Industrie. Aber man kann nicht nur sagen, die böse Industrie. Also es gibt sicher auch viele Bäckereien, die da drauf zurückgreifen. Und letztendlich ist es sehr dünnes Eis, auf das ich mich jetzt da begebe, weil ich will auch niemand schlecht machen oder so. Aber was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn es der Kunde halt nicht weiß.
Ja.
Und es ist unheimlich viel Zuglasse von Lecithine über Malzextrakt, was für mich ja auch völlig okay ist. Und das kommunizieren wir ja auch, setze mir auch ein. Aber dann eben auch solche Sachen wie Emulgatoren. Jeder hat bestimmt schon mal was von Diacetylweinsäure-Estergläser, Phosphate, Säureregulatoren, Enzyme. Ascorbinsäure, das wird immer so schön mit Vitamin C umschrieben, das hört sich dann immer so gut an. Zystein und Cystein. Habe ich noch was gelesen, das hat mich auch geschockt irgendwie. Aromapräkursoren, da musst du erstmal lesen, was Präkursoren sind, das sind Moleküle, für zum Beispiel Brötchenduft.
Ah.
Das fand ich auch krass.
Krass.
Solche Sachen sind Zuglasse. Finde ich ehrlich gesagt schwierig, auch wenn ich jetzt da vielleicht aneck mit dem einen oder anderen. Finde ich grundsätzlich schwierig, finde ich aber vor allem schwierig, wenn das der Kunde halt nicht weiß. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich nicht weiß, ob sich Bäcker da gefallen damit denen, wenn sie das einfach zusetzen. Wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, man kann auch anders gute Brötchen herstellen und klar, in der Industrie geht es natürlich immer auch um Zeit und um Maschinengängigkeit und dass die Teige immer gleich sind und dann brauche ich eben das ein oder andere, weil es halt gar nicht anders geht. Ja, und klar, da bin ich echt froh, dass ich nicht in einem Zwiespalt bin, solche Sachen einsetzen zu müssen. Und das soll auch jetzt, wie gesagt, nur ein ganz kurzer Exkurs sein, dass man einfach so ein bisschen weiß, was da auch alles drin sein kann. Und gerade das Thema auch diese Enzyme, die ja auch gar nicht deklariert werden müssen, das finde ich schon schwierig, muss ich sagen.
Und das sind eigentlich letztendlich die Übeltäter, die Sache dann auch so lange haltbar machen, oder?
Ja, ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt selber auch nicht, aber wahrscheinlich schon. Also gerade das Thema Enzyme, mit Enzyme kannst du halt alles irgendwie steuern. Und wenn du Glück hast, sind die ja irgendwie aus Pilze gezüchtet, das geht dann noch, aber es gibt halt auch technische Enzyme. Und dann ja auch technische Enzyme, die irgendwie aus genmanipulierte Organismen oder gentechnisch veränderte Organismen hergestellt werden. Und das finde ich dann schon krass. Und die Wissenschaftler sagen ja, dass die bei uns im Körper nichts mehr bewirkt, aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht und sind sich viele Wissenschaftler auch nicht. Deswegen finde ich einfach, man muss darüber auch mal sprechen, wenn man über das Thema Weckle spricht. Ja. Ich kann alle Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, einfach bei dem Bäcker eures Vertrauens nachzufragen, was da eingesetzt wird. Und wenn es ein guter Bäcker ist, dann ist nicht gesagt, dass er sowas nicht einsetzt. Aber ich finde einfach, wenn man es einsetzt, dann hat man seine Gründe dafür. Mhm. Aber dann sollte man auch dazu stehen und das einfach auch deklarieren und dann ist da auch alles gut.
Ja, genau.
Und dann
kann
jeder einfach selber entscheiden. Aber da, also ich wollte damit nur sagen, es gibt extrem viele Zusatzstoffe, die zugelassen sind, im Vergleich zum Brot zum Beispiel, wo nichts zugelassen ist. Und das, ja.
Gut, ich denke, im Endeffekt ist das Wichtigste ist einfach die Transparenz.
Ja.
Dass man einfach transparenter damit umgeht. Ich meine, es gibt schon für die eine oder andere Sache, gibt es seine Gründe, was man einsetzen kann.
Genau.
Klar, natürlich Aufbackbrötchen oder die in dem Beutel drin, die sind jetzt lang nicht so. Also ja, die müssen ja irgendwie haltbar sein für 3 bis 10 Wochen oder halt 12 Monate. Da gibt es schon seine Gründe. Das muss man sich, das kann man sich aber auch denken, wenn man sich sowas kauft, denke ich. Und wenn man beim Bäcker mal nachfragen kann und der das transparent erklärt, für was der was verwendet, ist ja völlig in Ordnung. Normalerweise geht man mal davon aus, dass größtenteils reine Produkte sind. Und in unserem Rezept, das wir in der Shownotes haben, sowieso. Genau, und von dem her denke ich, wie schon gesagt, das Brötchenthema ist ein Riesenthema. Und ich denke, wir kommen jetzt zum Ende, oder? Also wir haben jetzt schon wieder.
Ja, schade, gell?
Echt brutal. Also vor allem, ich fand es noch witzig vor ein paar Wochen oder vor 2 Wochen, wo wir gesagt haben, hey, komm, wir machen eine Folge über Brötchen und du gesagt hast, was sollen wir da reden? Und ich muss echt sagen, bevor wir angefangen haben zu reden, habe ich gedacht, wir sind nach 15 Minuten fertig.
Und, es ist ein Riesenthema.
Es ist wirklich ein Riesenthema. Und nee, ja. Ich denke, das war doch wieder echt eine sehr hilfreiche Folge. Wir packen wieder alles in die Shownotes.
Ja.
Ich hau auch meinen mein Stüpfler rein von Amazon.
Mach das.
Hau ich auf jeden Fall rein. Und dann, genau, denke ich, bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und probiert das Rezept gerne mal aus. Gebt uns Feedback, ob es geklappt hat oder nicht. Und was nicht geklappt hat, mir helfe gerne weiter. Ihr erreicht uns über alle möglichen Kanäle. Ich denke, das ist bekannt. Und
wir freuen uns auf den fertigen Handsemmel vom Ingmar dann irgendwann in seiner Insta-Story. Also folgt mir auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.